Persönlichkeitsstruktur bin ich halt so gebaut, ich kann einfach nicht aufgeben. Also ich denke halt immer, aufgeben ist eine Entscheidung und die musst du halt treffen, ne? Und meine Lösungsorientierung, das geht einfach nicht. Also ich denke, es gibt für alles immer eine Lösung und du entscheidest, wenn du aufgibst.
Willkommen bei Female Business, der Nushu Podcast. Wir sind Nushu, das Female Business Netzwerk, das tausende Frauen über Branchen, Positionen und Lebensentwürfe hinweg miteinander verbindet. Unsere Mission, mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen. Hier hörst du Frauen, die Female Business neu denken und bekommst ungefilterte Einblicke, spannende Persönlichkeiten, echte Erfahrungen und konkrete Learnings, die dich beruflich und persönlich so richtig weiterbringen. Ich bin Katharina Muth und sage Let's Learn, Connect, Grow. Ja, und wenn man Wachstum googelt, bekommt man Zahlen, Kurven, KPIs und wenn man Rebecca Göckel fragt, bekommt man Realität, Haltung und jede Menge Tatendrang. Sie ist Gründerin und Co-CEO von No Mu, der Marke für veganes Eis, und kämpft sich wie David gegen Goliath in die Regale der Supermärkte, um neben den Großen einen Platz zu finden. Das bedeutet, CEO und Callcenter-Mitarbeiterin gleichzeitig zu sein. Was Leonardo DiCaprio mit Rebeccas Werdegang zu tun hat und warum sie jedes Jahr in die Schweiz gefahren ist, um wieder eine Absage zu kassieren, das hört ihr jetzt, und damit willkommen, Rebecca.
Hi Katharina, freue mich total.
Ich freue mich auch. Ja, Rebecca, dein Alltag klingt so nach Growth Hacking in der menschlichsten Form. Eben CEO und Callcenter-Mitarbeiterin klingt nach 24/7. Wir steigen gleich direkt ein.
Aber ich würde dich jetzt erstmal gerne mit drei knackigen persönlichen Fragen kennenlernen wollen.
Total gerne.
Rebecca, was ist denn dein persönliches Ritual, das du wirklich jeden Tag brauchst und auch jeden Tag durchziehst?
Tatsächlich habe ich gar nicht so dieses eine persönliche, obwohl ich habe doch klar ein persönliches Ritual, nämlich nach dem Aufstehen trinke ich immer eine Tasse Cappuccino, meine einzige Tasse Kaffee am Tag, und das tatsächlich immer morgens im Bett einmal eine Tasse Cappuccino und dann geht's los.
Oh, im Bett voll schön. Das ist ein smoother Start.
Ich habe nämlich gerade gedacht, was ich eigentlich am liebsten jeden Tag brauche, ist so jeden Tag ein Deal. Also ich bin tatsächlich fast so ein bisschen dealabhängig.
Workaholic.
Weil ich das so liebe, wenn halt neue Kunden dazukommen. Daran habe ich das erste Mal gedacht, aber das habe ich natürlich nicht jeden Tag.
Schön wär's aber.
Ja, ich würde es auch feiern.
Zweite Frage. Wer hat dich denn auf deinem Weg am meisten unterstützt?
Also mit am meisten geprägt hat mich meine ganz frühe Mentorin Carmen Thomas. Ich wollte ja, als ich 15 war, wollte ich Moderatorin werden und bin dann auf die Moderationsakademie von Carmen Thomas gegangen. Sie war nämlich die erste deutsche weibliche Sportmoderatorin im Fernsehen. Also damals, wo es eigentlich wirklich noch verpönt war, Frauen überhaupt irgendwie in wichtigen Jobs zu sehen. Und sie hat mich so, was das Thema Lösungsorientierung angeht, total geprägt, weil sie immer gesagt hat, wenn Menschen zum Mond fliegen, dann geht auch der Rest. Also so diese Durchsetzungsstärke, aber hat mir auch total viel in Sachen Kommunikation und Ausdrucksstärke mit auf den Weg gegeben.
Spannend. Und habt ihr noch Kontakt?
Ja, wir gehen regelmäßig noch Abendessen zusammen. Also ist total schön. Wir sind so alle 6, 8 Wochen sind wir zusammen Abendessen und tauschen uns regelmäßig aus. Richtig schön. Kennen uns jetzt schon seit 14 Jahren.
Krass. Ja, das ist richtig cool. Und sie wird wahrscheinlich auch mega stolz sein, dann dich da als Menti zu haben. Ja. Rebecca, wobei kannst denn du am besten abschalten?
Tatsächlich beim Sport machen. Ich mache aktuell viel zu wenig Sport, aber wenn ich Sport mache, und am liebsten so richtig stumpfes Gerätetraining, so mit Hanteln,
Pumpen,
dann kann ich schon tatsächlich sehr gut abschalten. Oder zweite Sache ist, ich singe total gerne. Ich kann nicht singen, aber ich singe super gerne vorm Spiegel zu Hause und tanze. Da kann ich ja auch total gut abschalten.
Was singst du? Schlager?
Könnte auch passieren. Mein Dad hatte früher eine Schlagerband, aber also alles Mögliche, ne? So am liebsten irgendwie 90er, 2000er.
Da gibt's bei Spotify eine Putz-Playlist, die ich ab und zu höre, die ehrlich gesagt einen sehr guten Mix hat.
Okay, vielleicht sollte ich die mir auch mal anhören.
Und ja, bevor wir jetzt zum Thema direkt kommen, letzte Frage oder letzte kurze Quick and Dirty Frage. Was bedeutet denn Female Business für dich?
Ja, also Female Business ist im Endeffekt für mich, dass wir Businesses bauen, die zeigen, also ich kann Gutes tun, ökologischen, nachhaltigen, sozialen Impact haben und auch Geld verdienen. Ne? Das ist so für mich das Female Business. Aber auch letztlich Diversität zu formen, zu zeigen, es geht eben auch anders, ne? Es geht mit viel Empathie, es muss nicht immer nur draufgehauen werden und irgendwie Ellenbogen raus, sondern halt zusammen nach vorne kommen. Das ist es für mich. Ja, dass wir eigentlich zeigen, okay, das Unternehmertum der Neuzeit ist eben, ich tue Gutes und es ist nicht verpönt, damit auch Geld verdienen zu wollen, ne? Weil das ist ja manchmal so gefühlt immer im Kontrast. Also wir sind halt alle nicht bei der Wohlfahrt. Das ist aber auch okay, dass wir Geld verdienen müssen.
Ja. Ja, voll, weil das häufig so ideologisch aufgeladen ist.
Ja, genau.
Als eben, wie du sagst, als würde das eine das andere ausschließen.
Ja, ja.
Warum?
Ist doch super, ne? So, wenn ich was Gutes für die Umwelt mache und damit auch total viel Geld verdiene, ist doch total geil. Feiere ich jeden, der das schafft dafür.
Das ist jetzt auch schon die Brücke zu deinem Business, weil ich dich fragen wollte, es ist ja eigentlich so, dass du gegründet hast wegen Leonardo DiCaprio, stimmt's?
Ja, also wir sind da so zusammen Abendessen gegangen. Und dann hat Leo gesagt, du, wie wär's mit so einem veganen Eis? Ich habe gesagt, Leo, wenn du das sagst, dann mache ich das.
Das hast du doch geträumt.
So war es leider nicht. Nee, aber Leonardo DiCaprio war, wie heißt das nochmal, nicht Redakteur, sondern Regisseur von der Netflix-Doku Cowspiracy. Und Cowspiracy hat eben Jan, mein Mitgründer, und mir beigebracht, dass Viehzucht und Agrarwirtschaft Nummer eins Klimatreiber sind. Und mein Mitgründer, der Jan, wollte dann sofort vegan werden nach der Doku, weil er dachte, also krass, ne, mit der Ernährung, was wir da für einen Einfluss haben, was wir auch für einen negativen Einfluss haben können. Und hat dann aber festgestellt, ja gut, also vegan schmeckt ja nicht unbedingt. Ne? Also es war 2016 und damals haben die veganen Produkte wirklich nach nichts geschmeckt. Also nur so für ein paar Veganer, ne, die ideologisch geprägt das halt mal machen wollen. Aber von Genuss war eben keine Spur. Und das war der Moment, wo wir gedacht haben, super geil, vegan macht ja total Sinn für die Umwelt. Aber wir dürfen den Geschmack nicht rausnehmen. Ganz im Gegenteil, wir müssen noch sehr viel mehr Geschmack reingeben. Und heutzutage, also gerade dieses Jahr, wir haben sogar die veganen Logos von unseren Produkten runtergenommen, weil wir im Endeffekt, wir gehen Vollgas auf Geschmack. Und ich sage, ist doch super, wenn ich eine Dinnerparty habe und da sitzt ein Veganer, zwei Leute sind laktosentolerant, der Rest kann normal essen. Dann habe ich halt mit so einem pflanzlichen Eis, das schmeckt nur one size fits all. Und letztlich ist so unsere Mission, dass wir sagen, wir wollen einfach mehr Geschmack ins Regal bringen und das Qualitätsniveau von Eis nach oben heben. Ne? Und das können halt eben auch alle essen.
Aber habe ich dich richtig verstanden? Ihr druckt das gar nicht mehr drauf? Ist es dann aber nicht... Also es steht jetzt einfach pflanzlich drauf?
Ja, genau. Also wir haben ganz, ganz früher, als wir noch im Studium selber nachts unser Eis produzierten, hatten wir so einen Slogan, veganes Eis, natürlich aus Köln. Wir standen ganz viel auf Märkten und die Leute sind immer an uns vorbeigegangen, meinten, ach so, veganes Eis, ah, nee, dann für mich ja nicht, ich bin ja nicht vegan, ne? Nach dem Motto, in Anführungsstrichen, ich habe ja diese Krankheit nicht. Und dann haben wir aber, wenn Leute das probiert haben, gemerkt, wie überrascht die waren über das Intensitätslevel von Nomu, weil wir ja auch am Anfang nicht wussten, wie geht denn eigentlich Eis. Das heißt, wir haben immer versucht, die Kokosnussmilch, die unsere Ersatzbasis bildet, zu verstecken mit sehr viel Mango, sehr viel Kakao. Und die Leute waren so überrascht, wie intensiv unser Eis schmeckt, dass wir den Slogan geändert haben auf überraschend intensiv. Und dann ging es ja so weiter, dann kam Corona und das ganze gesellschaftliche Sentiment war ein bisschen anders und wir dachten, okay, der Markt ist jetzt reif dafür, dass wir das Vegan-Logo draufpacken, ne? Weil wir wollen ja auch irgendwie Haltung zeigen, ne? Wir sind halt veganes, geiles Eis, was schmeckt. Habe aber jetzt gemerkt, also es ist einfach immer noch zu früh. Also der Becher, der schreckt halt trotzdem noch manche ab, wenn da ein Vegan-Logo drauf ist. Deswegen haben wir es wieder runtergenommen, weil die Leute müssen unvoreingenommen einfach zugreifen, weil sie denken, es sieht so lecker aus. Ich habe einfach Lust auf ein richtig geiles, intensives Mango-Eis oder Kakao-Eis. Und die Veganer oder Laktoseintoleranten verstehen dann das pflanzlich. Ne? Wir haben so ein kleines grünes Herz auf der Front, wo ganz klein pflanzlich drunter steht. Das ist halt der weniger ideologische Weg.
Du hast ja Nomu eben mit deinem Co-CEO Jan mit Anfang 20 gegründet. Und ich frage dich jetzt absichtlich nicht, wie sich das irgendwie angefühlt hat, mit Anfang 20 schon Gründerin zu sein. Das hast du wahrscheinlich schon 100-mal beantwortet.
Ja.
Was mich aber trotzdem interessiert ist, du hast mit Anfang 20 beschlossen, dass du mit den Big Playern wie Langnese zum Beispiel den Kampf aufnimmst, eben zum Thema David und Goliath. Mhm. Was hat dir da am meisten geholfen? Strategie, Sturheit oder vielleicht auch so ein bisschen Naivität?
Ich glaube auf jeden Fall ganz viel Naivität, weil ich bin ja auch so ins Gründen eigentlich reingeschlittert. Ne? Also da war so diese Idee, ach ja, weißt du was, wir machen jetzt einfach mal veganes Eis in richtig geil. Wie geht überhaupt Eis? Ach so, ist da Milch drin, Eier, Sahne? Ah, okay, lass das mal rauslassen. Ja, komm, guck mal Kokosmilch rein. Ne? Plötzlich landeten wir in so einer Gastroküche nachts und produzierten ein bisschen Eis auf einer kleinen 5-Liter-Maschine. Ja, dann ein paar Cafés in Köln anrufen. Ne? Und immer so, also immer einen Schritt weiter irgendwie. Und das war ja nicht so der Moment, wo ich dachte, boah, jetzt gründe ich veganes Eis und jetzt nehme ich es halt mit den Großen irgendwie auf, sondern es war so ein langsames Hineinschlittern in diese Branche. Ne? Also ich weiß überhaupt nicht, ob ich was mit Eis gemacht hätte, wenn ich das vorher alles gewusst hätte, ne? Weil im Endeffekt Eis hat eine gewisse Saisonalität, die Logistik ist furchtbar. Ne? Also da haben wir wirklich lange gebraucht, um das irgendwie zu mastern. Sehr harter Wettbewerb. Aber das hat sich so einfach Schritt für Schritt ergeben. Wir hatten ja auch keine Ahnung von Handel. Ich habe PR studiert, also ich hatte ja gar keine Ahnung von Kaufmännern, Edeka, Rewe, Kaufland. Und das hat aber alles so Schritt für Schritt, hat das irgendwie Sinn gemacht. Und trotzdem hatte ich von Anfang an dieser Gastroküche Nacht so dieses Gefühl so, geil, hier wird was richtig Großes entstehen. Weil du musst dir vorstellen, es war so mitten in Köln, in so einem Innenhof. Unser Lager war so ein Kellerraum. Wir haben immer nachts produziert. Und ich dachte mir so, boah, alle Großen haben in der Garage angefangen. Ich bin auch in einer Garage und starte jetzt hier. Super geil.
Ich bin die neue Bill Gates.
Genau, so habe ich mir irgendwie vorgestellt. Wie geil. Endlich kann ich auch in einer Garage stehen und was tüfteln. Aber dass die Großen da so stark waren, ist mir erst viel später aufgefallen, als wir dann wirklich 2 Jahre später nach dem Studium auch in Handel gingen. Und ich muss aber sagen, das ist so mein größter Antrieb auch irgendwie. Ne? Ich habe so Bock zu zeigen, dass die Davids dieser Welt groß werden können. Weil auch große Konzerne dürfen sich ja niemals ausruhen. Ne? Es gibt genug Beispiele von Konzernen, ne, die 100 Jahre alt sind und weiter und dann plötzlich irgendwie die Übersetzung in die Neuzeit nicht mehr geschafft haben. Und ich habe einfach so Lust, der Eismarkt ist von 2 großen Playern dominiert und ich will einfach der Dritte werden. Weil ich zeigen will, so, es braucht einfach mal eine Eismarke, die nachhaltig gesünder, leckerer ist, die eben nicht das Eis mit Luft vollpumpt und Zucker. So das Eis, das neue Normal, sag ich immer. Ne? Und das ist mein größter Antrieb, weil es macht einfach Bock, den Markt herauszufordern.
Hast du denn das Gefühl, dass die Big Player euch jetzt mittlerweile, einfach weil ihr jetzt auch schon länger im Markt seid, auf dem Schirm habt und das auch ernst nehmen? So, die gehen nicht mehr weg?
Jein. Also ich glaube, dass sie uns schon sehen, aber wir haben noch gar keinen Kontakt oder irgendwas. Ne? Also ich glaube auch, dass einer mal eine Sorte von uns nachgemacht hat, ein Stieleis fürs Tankstellensegment. Aber es ist eigentlich noch so fernab. Das heißt, auch wenn ich jetzt in die Märkte, in die Regale reinkomme, dann sind die Big Player, also ich laufe denen gefühlt noch keine großen Plätze ab. Ne? Also die sind einfach noch weit von uns entfernt, das ist so. Aber am Ende wird ja wahrscheinlich doch immer von, ne, die sind halt ein Markt, also wird wahrscheinlich schon gesehen, was wir so machen. Mhm. Weil ich ja auch gucke, was sie so machen. Aber noch sind wir fein. Was ich tatsächlich eher sehe, und das finde ich eigentlich schade, es gibt ja schon auch viele kleinere regionale Eismarken, ne? Und der Platz in der Truhe ist halt immer begrenzt und die Plätze werden halt erstmal unter den Kleinen ausgemacht. Also bevor du einem Big Player was abluchst, musst du eigentlich erst einem Kleinen was abluchsen. Und das finde ich schade. Und da versuche ich halt total viel auch ins Gespräch mit den anderen kleinen Eismarken zu kommen und zu überlegen, wie können wir eigentlich besser gemeinsam kooperieren, weil ich will keiner kleinen Eismarke was wegnehmen, sondern am liebsten werden wir ein größeres Ganzes und können halt mit mehr Power gegen die anderen anstinken. Wobei ich auch sagen muss, auch die Big Player haben halt, ne, ihre Berechtigung, weil zum Beispiel, was ich mit Nomu niemals darstellen kann, ist eben so dieser Nostalgiefaktor, ne? Also, dass jemand, der jetzt irgendwie 30, 40 ist, mal überlegt, boah, das habe ich irgendwie als kleines Kind gegessen. Das ist auch total schön, ne? Also, die haben auch total ihre Berechtigung. Und was ich aber merke, ist eben, dass wir auch unsere Berechtigung haben, weil wir zeigen so, wir denken halt Eis nochmal neu, ne? So das Pflanzliche, das hat ja vor 20, 30 Jahren gar keine Rolle gespielt, ne? Also wir sind einfach ein anderes Puzzlestück in diesem Markt. Und so hat für mich eigentlich jeder seine Berechtigung. Aber ja, ich finde es einfach schön zu zeigen und auch so Menschen herauszufordern und zu zeigen, wenn Menschen sagen, ja, komm wieder, wenn du groß bist oder das wirst du eh nicht schaffen. Ne? Wir sind jetzt zum Beispiel mit unserem Impulsstieleis bei Kaufland in die Kassenzone reingekommen. Und die Kassenzone ist halt wirklich die Truhe, die am umkämpftesten ist. Also da stehen wirklich nur die Großen und da geht es auch wirklich um Performance. Also wenn ich am Ende des Jahres die Schlechteste bin in der Performance, dann muss ich halt den Platz wieder räumen. Und wie viele andere Player haben mir irgendwie gesagt, oder Kunden, die mir gesagt haben, ach, du willst in die Kassenzonentruhe? Nee, Kleine, ne? So, das ist ja jetzt noch gar nicht dein Terrain. Also das kannst du dir mal sowas von abschminken. Das können nur die Großen, ne? Nur die Großen können da einen Platz kriegen. Und jetzt zu zeigen, hey, Kaufland hat an uns geglaubt und macht das jetzt mit uns. Und wir sind in dieser Kassenzone und konkurrieren mit den Großen. Das ist irgendwie total geil, ne? Ich liebe das total, diese Schubladen bei Menschen zu entfernen und zu zeigen, ja, es geht doch. Und das treibt mich auch total an.
Du bist ja für mich ein Riesenvorbild, weil das einfach so beweist, okay, diese Extraportion, das lohnt sich irgendwie. Mhm. Also da einfach groß zu denken und dran zu glauben, das wird schon funktionieren. Gab es trotzdem mal so einen Punkt, wo du gesagt hast, ach, weißt du was, ich lasse es. Ich wusste eben, wie du vorhin gesagt hast, ich wusste überhaupt nicht, worauf ich mich da einlasse. Ja. Nee, ich habe keinen Bock mehr. Und was war dann auch danach dieser Punkt, dass du gesagt hast, nö, ich mach doch weiter?
Ja, also als ich gegründet habe, da habe ich gedacht, also nach 7, 8 Jahren, da bist du ja schon viel, viel weiter, als wir jetzt vielleicht sind, umsatzseitig. Und also an Herausforderungen und Krisen kam alles, was man sich je vorstellen kann. Ne? Bis irgendwie du stehst gefühlt vorm Aus und weißt eigentlich gar nicht, wie zahlst du deine Leute noch und wie geht's eigentlich nächsten Monat weiter. Und gerade 2022 war ein krasses Jahr, weil Corona war ja letztlich, ging ja 2020 los. Da ist erstmal unser Kaffeegeschäft weggebrochen, nur noch Supermärkte gingen. Das war aber rückblickend okay, weil wir die Leute waren kaufkräftig, die haben gerne Neues ausprobiert, die haben viel im Supermarkt gekauft. Und dann 2022, Ukraine-Krieg, Inflation, keiner interessiert sich mehr für irgendwie 5,99 Eis im Becher. Rohstoffe steigen, Energie steigt, Investoren investieren nicht mehr. Es war ein super, super hartes Jahr. Und da habe ich auch das erste Mal gemerkt, als ich das erste Mal vorm Aus stand, kurz vorm Aus, wie krass ich mit Nomu als Person verbunden bin. Weil ich habe das Gefühl gehabt, so, wenn jetzt Nomu stirbt, dann ist es wie wenn ich, also irgendwas in mir stirbt jetzt, ne? So. Und das war schon mal eine spannende persönliche Erfahrung. Und dann habe ich immer damit gehadert und dachte so, boah, wie viele Krisen soll ich denn noch aushalten? Ne? Wie viel muss ich denn jetzt noch einstecken, bis wir es mal irgendwie über den Berg schaffen? Aber ich muss halt auch sagen, als Persönlichkeitsstruktur bin ich halt so gebaut, ich kann einfach nicht aufgeben. Also ich denke halt immer, aufgeben ist eine Entscheidung und die musst du halt treffen. Ne? Und meine Lösungsorientierung, das geht einfach nicht. Also ich denke, es gibt für alles immer eine Lösung und du entscheidest, wenn du aufgibst. Und auch mit Investorengeldern. Ne? Also es gibt halt 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Dann ist es halt ein Numbers Game. Dann frag halt nicht 100 Leute nach Geld, sondern musst du halt 1.000 oder 10.000 fragen. Du entscheidest, wenn du aufhörst zu fragen. Ne? Und deswegen, ich kann schlecht verlieren, ich kann schlecht aufgeben. Und deswegen mache ich einfach immer weiter.
Ja, aber das ist doch, also ich finde das total toll. Du hattest mir im Vorgespräch auch schon gesagt gehabt, dass das auch der Grund ist, warum du eben gerade Co-CEO und Callcenter-Mitarbeiterin bist, weil ihr den ganzen Tag telefoniert.
Ja.
Beschreib mal, was ihr da gerade, also was euer Ziel ist und was ihr da eigentlich gerade macht.
Ja, das ist total cool. Also ich habe ja im März eine neue Kollegin dazu bekommen, die Christine. Und die Christine ist erstmal die ersten 4 Wochen nur mit mir mitgelaufen, um mal so ein bisschen zu shadowen, was ich so den ganzen Tag tue. Dann das erste Sparring oder Spiegel von ihr war halt, dass sie sagt, ja krass, Rebecca, du hast halt irgendwie mehr als 10 Bälle in der Hand, die du jonglierst. Was ist denn jetzt der Wichtigste, ne? Ich dachte so, ja, ist doch alles gleich wichtig, ne? Und dann haben wir mal so einen Nachmittag mal so ein bisschen rausgestellt, was sind eigentlich unsere wirklich allerwichtigsten Kunden und was müssen wir tun, um bei den Kunden weiterzukommen? Und ja, wir haben uns jetzt gesagt, okay, unser Ziel ist, die Edeka zu knacken. Nächstes Jahr wollen wir Edeka national gelistet sein. Deswegen gehen wir jetzt halt Vollgas auf Edeka drauf und haben jetzt für das Q2 als Unternehmensziel, dass wir sagen, wir wollen 1.000 neue Edeka-Kunden aufschalten. Das ist ja komplett crazy, also weil du, also es sind nicht nur 1.000 Telefonate, die du dann machst, sondern vielleicht 20.000 oder 30.000, um das Ziel zu schaffen. Und deswegen haben wir zweimal die Woche so Sales-Sprints. Den ganzen Vormittag telefonieren wir mit 8, 9 Leuten. Wie verrückt. Mhm. Und es macht aber einen Heidenspaß, weil du kriegst halt die Höhen und Tiefen von allen mit. Wir haben die Buzzer in der Mitte und geben halt einfach Gas. Ne? Und das ist, glaube ich, so crazy, dass wir allein für diese Mühe schon belohnt werden müssen. Und das Ding ist halt auch, wir machen es halt alle. Ne? Also es ist halt nicht so nach dem Motto, ah, ich bin jetzt hier die Vertriebsleitung oder ich bin jetzt hier die Geschäftsführung, du telefonierst mal schön, ne? Sondern wir machen das alle, wir sitzen alle in einem Boot, ziehen an einem Strang und holen uns das, was wir wollen. Deswegen, also ja, Callcenter und alles andere
auch. Da schließt sich für mich irgendwie so ein bisschen der Kreis zu Leonardo DiCaprio mit The Wolf of Wall Street. So stelle ich mir das gerade so ein bisschen vor.
Genau so ist das. Das macht wirklich auch Bock. Also es ist auch so ein bisschen Challenge drin. Ne? Wer hat heute mehr Kunden gekriegt und so. Also ja, genau. Es ist halt dieser Vertriebs.
Und dann wird noch so eine goldene Glocke geläutet.
Ja, wir haben tatsächlich eine.
Geil. Musst du mir mal schicken.
Also am Ende des Tages muss man jeden einzelnen Markt akquirieren und ich habe 1000 WhatsApp-Nummern von Tiefkühlverantwort, die unsere Eise einräumen, ne, und mit denen man halt dann spricht, Nachbestellungen aufnimmt. Also es ist wirklich ein Detailgeschäft hoch 100, weil jeder einzelne Kunde betreut wird. Und tatsächlich auch teilweise ne, private E-Mail-Adressen, Faxnummern. Also wir verschicken auch noch Fax ganz viel, WhatsApp. Also es ist wirklich wilder Westen. aber wir arbeiten halt mit dem, was wir zur Verfügung haben.
Naja, und es ist ja eigentlich Netzwerken pur, was du den ganzen Tag machst.
Ja, stimmt. Also genau. Also so an einem Vormittag, ich habe es auch vorhin wieder gemacht, da rufe ich dann schon mal so 50, 60 Kunden an.
Und bei wie vielen hat es geklappt?
Es ist ein langer Prozess, weil häufig hast du halt dann die Kunden, die sind dann nicht da oder in der Pause oder sprechen gerade. Dann musst du Infomaterialien schicken, dann fasst du wieder nach. Also du hast, bis du einen Kunden kriegst, schon mal 3, 4 Anrufe. Ich würde mal so sagen 5-10% Conversion, weil das größte Problem im Eisbereich ist immer das Thema Platz. Wir müssen ja in die Tiefkühltruhe rein und der Platz ist halt immer begrenzt. Wenn du als Direktlieferant rein willst, hast du halt nochmal die Lieferanten, die halt direkt vom Lager reinkommen, wo wir auch hinwollen. Die sind halt immer quasi bevorzugt und wir verschicken das Eis ja per DPD, also per Post. Und das ist dann auch nochmal erklärungsbedürftig.
Da klingelt bei euch jemand.
Genau, also es ist schon wirklich ein Pain und ich halte aber dem Team jedes Mal vor Augen, es ist ein Pain, aber kein anderer wird wahrscheinlich so crazy sein wie wir und deswegen wird sich das auszahlen.
Absolut. Ihr seid ja auch schon, habe ich gesehen, mit der Bahn mit dem Eis gefahren, ne?
Ja, ganz früher. Ja, also ganz früher hatten wir gar kein Auto. Ich habe auch mal Kunden in Münster besucht. Dann ist die Bahn ausgefallen, da war Verspätung. Ich stand da mit meinem Eis, bin irgendwann nach 3 Stunden in Münster angekommen mit aufgetautem Eis irgendwann. Und habe dann den Kunden nur gesagt, guck mal, also jetzt habt ihr das Vergnügen mal zu probieren, wie schmeckt denn Eis flüssig?
Komm, wir frieren es nochmal ein.
Klar, also auch Auslieferungen haben wir per Bus und Bahn gemacht, ne, in diesen großen schwarzen Pizza-Thermoboxen. Wenn dann so ein Café mal 60 Becher bestellt hatte, war das schon viel, ne? Also da konntest du dir fast das Pumpengehen sparen, weil das schon in die Arme ging, wenn das Café mal ein bisschen länger von der Bushaltestelle entfernt war.
Krass, aber auch das zeigt einfach wieder, eben aufgeben ist keine Option und du fährst dafür sogar mit der Bahn mit geschmolzenem Eis. Das finde ich wirklich total, total toll. Du hast es ja jetzt, der neueste Coup ist, dass du die Schweiz jetzt auch auf deine Seite gezogen hast.
Ja.
Erzähl mal, wie ist das zustande gekommen? Genau, nachdem du gefühlt dort, weiß ich nicht, 15 Mal mit dem Zug hingefahren bist und 15 Absagen kassiert hast. Oder wie ist das abgelaufen?
Ja, so ähnlich, genau. Also in der Schweiz ist es erstmal als deutsche Marke sehr schwer reinzukommen, weil die Schweizer immer die Schweizer bevorzugen. Das heißt, du hast eh schon mal einen strategischen Nachteil als Deutsche. Und trotzdem habe ich gedacht, ich will auf jeden Fall die Supermarktkette Coop knacken, weil es gibt halt zwei große in der Schweiz, Coop und Migros. Und Migros ist sehr eigenmarkenlastig und Coop ist eigentlich die Kette, die man halt knacken sollte, wenn man in die Schweiz reingehen will. Und 2020 bin ich das erste Mal in die Schweiz gefahren mit der Bahn und seitdem jedes Jahr. Und es gab immer Gründe irgendwie, ne? Früher war irgendwie mal unser Eis nicht cremig genug, dann konnte Coop ganz früher noch nicht unterscheiden, ländlich oder städtisch, ne? Dass wir halt dann nicht direkt in alle Stores reingehen. Es gab immer wieder einen Grund, warum es irgendwie nicht gepasst hat. Und jetzt dieses Jahr, finally hat's geklappt. Und auch dann direkt noch mit Coop Pronto, also auch die Tankstellen noch dazu. Das sind so kleine Convenience-Standorte. Und das ist echt geil, dass wir es jetzt irgendwie geknackt haben, als deutsche Marke in die Schweiz reinzukommen mit pflanzlichem Eis. Ne? Weil, sag mal, Schweiz ist ja auch sehr so für Regionalität. Kuhmilch ist da ja auch irgendwie als nachhaltig angesehen, macht es schön cremig. Also das sind ja so richtig Genussmenschen. Ne? Und da musst du auch dann mit veganem Eis nochmal, also erzählen wir auch wieder keinen, ne? Das ist ganz, ganz groß vegane Thema, aber das ist jetzt schon cool. Ne? Und die ersten Abverkäufe funktionieren auch gut.
Wie hat sich denn dein Blick jetzt auf Erfolg und Wachstum verändert in den letzten Jahren?
Der Blick auf Wachstum hat sich insofern verändert, dass ich jetzt noch viel stärker darüber nachdenke, was sind eigentlich große Hebel für uns? Ne? Also früher wäre ich vielleicht jedem kleinen Café hinterhergerannt und hätte versucht, noch irgendwie den Kunden, der uns im Jahr 200 Euro reinbringt, zu überzeugen. Und jetzt denke ich eher darüber nach, okay, wir haben nur eine begrenzte Kapazität. Wo können wir unseren Fokus drauflegen? Weil Fokus ist am Ende der Hebel, den du brauchst, wenn du noch kleine Kapazität hast. Und dass ich auch nochmal viel strategischer denke. Ne? Also ich überlege halt auch so, okay, was sind denn jetzt so businesstechnisch die nächsten Schritte, zum Beispiel nächste Länder, mit welchen anderen Marken könnte man vielleicht kooperieren oder sich zusammentun. Und ich sage mir halt immer, also deswegen wiederhole ich diese 100-Millionen-Grenze auch so sehr für mich, weil ich unbedingt möchte, dass das mein Denken verändert, dass ich halt nicht klein denke. Ne? Also dass ich nicht darüber nachdenke, wie mache ich morgen die nächsten 1.000 Euro, sondern dass ich überlege, wie mache ich in 3 Jahren die nächsten 50? Und das, glaube ich, hat sich total verändert, weil früher bin ich allem hinterhergerannt. Ne? Also da habe ich gedacht, jetzt auch noch der Kunde, der vielleicht für die Hochzeit das Eis von uns möchte, auch noch, ne? So hier 300 Euro noch mitnehmen oder so. Und ja, wenn du sagst, du entscheidest dich für alles, entscheidest du dich aber auch gegen ganz vieles. Und deswegen Nein sagen ist auch total, total wichtig und auch immer sehr, sehr schwer, ne? Weil ja voll viele, also erstmal hat man super, super viele eigene Ideen. Und dann kommt ja auch von außen noch super viel Input rein, ne? Und Leute haben Ideen und wollen irgendwie helfen. Und da dann zu unterscheiden, zu sagen, okay, was verfolge ich aber jetzt wirklich? Das ist manchmal total schwierig.
Und was hat dir geholfen, diesen Fokus zu finden?
Tatsächlich auch Sparring mit dem Team. Also immer wieder uns zu kalibrieren und zu gucken, was sind denn jetzt eigentlich unsere Quartalsziele, unsere Jahresziele? Ne? Was ist jetzt das Big Goal in 5 Jahren? Und immer wieder zu gucken, okay, Absagen tut manchmal schwer, aber was wollen wir eigentlich wirklich? Und das immer wieder zu challengen und auch gechallenged zu werden vom Team dafür.
Ja, und dieses Big Picture dann zu manifestieren.
Genau, genau.
Hast du dann manchmal auch so das Gefühl, dass du so über dich hinaus wächst? Das ist so ein richtig wie so ein, ich finde, wenn man ja dann auf so einer auch so eine Erfolgswelle auch schwebt, dass man das Gefühl hat, boah, jetzt gerade geht's nur ab und das ist einfach so ein ganz besonderes Gefühl. Geht's dir auch immer so?
Also mir geht's immer dann so, wenn ich merke, boah, jetzt mache ich was ich zum ersten Mal neu lerne. Also zum Beispiel im Januar haben wir eine Schweizer Eismarke übernommen. Also wir haben halt deren Kunden übernommen und deren Business jetzt zum April auch übernommen und führen das fort. Und das war zum Beispiel was, das musste im Januar auch irgendwie recht schnell gehen und ich war völlig unerfahren in den Themen. Und das ist etwas, was wo ich gedacht habe, boah, krass, also da wachse ich jetzt gerade über mich hinaus, weil ich kann das nicht, weiß nicht, worauf ich achten muss, wie es geht und trotzdem schaffe ich das irgendwie. Und das liebe ich aber auch so, ne? So Dinge zu machen, die du halt noch nicht gekonnt hast und die du dann irgendwie doch schaffst, ne? Oder jetzt gerade sprechen wir mit einem Eisproduzenten in Asien über Lizenzierung von Nomu und das ist auch so, jedes Mal, wenn ich in den Calls bin, denke ich mir so, wow, ist das eine große Nummer. Ich weiß gar nicht, wie sieht denn so ein Lizenzvertrag aus und Co., aber ja, Schritt für Schritt, ne? Und das sind so Dinge, wo ich dann auch manchmal das Gefühl habe, da wachse ich dann über mich selbst hinaus.
Wenn es jetzt Eis nicht wäre, ich habe schon das Gefühl, dass du ja wahrscheinlich für jede andere Sache auch so brennen würdest. Wenn es Eis nicht wäre, was hättest du dann vielleicht gegründet und in welche Richtung wird es dann gehen?
In welche Richtung wird es dann gehen? Also ich habe immer mal wieder so ein paar Ideen. Ganz, ganz früher, da war ich im Auslandssemester in Australien, da haben mich so 2 Mädels total inspiriert. Die haben A Bikini A Day gegründet, also völlig anderes Thema. Und diese einfach so zwei tolle Freundinnen, die so ein Imperium gebaut haben mit Bikinis und jetzt Sportsmode. Das heißt, früher wollte ich immer gerne so eine Bikini-Marke gründen. Ich glaube aber, es braucht keine weitere Bikini-Marke, ist schon in Ordnung. Was ich aber auch spannend finde, ist so das ganze Thema Longevity, das jetzt halt so im Kommen ist. Also irgendwas in dem Bereich zu machen, weil das ist noch nischig, aber ich glaube, das wird immer relevanter. Ja, aber so ganz konkret habe ich dann irgendwie doch nie wieder darüber nachgedacht, weil ich wollte ja ursprünglich Moderatorin werden. So ARD Morgenmagazin oder so, das wollte ich eigentlich machen. Und bin dann erst in die Gründung abgedriftet.
Das eine schließt ja das andere nicht aus. Kannst du ja vielleicht immer noch irgendwann machen. Also,
das stimmt.
Du sprichst ja
stimmt,
toll. Also deswegen, ja. Da dürften dir keine Steine in den Weg gelegt werden. Und wenn du auch weiter, also wenn du so zielstrebig auch da bist, wirst du auch das schaffen. Da bin ich komplett überzeugt. Rebecca, jetzt allerletzte Frage. Wenn auf einem Nushu-Event ein Plakat mit einem Spruch von dir hängen könnte, was würde draufstehen?
Also, wenn auf einem Event, auf einem Banner nur ein Satz von mir stehen dürfte, dann wäre das: Du brauchst keinen Platz am Tisch, du baust deinen eigenen.
Finde ich wirklich ein mega gutes Motto. Und damit sage ich danke, Rebecca.
Super gerne, war ein spannendes Gespräch mit dir.
Finde ich auch. Und vielen Dank an dich, liebe Zuhörerin. Und wenn du dir jetzt gerade gedacht hast, oh wow, solche Geschichten und Impulse brauche ich auch in meinem Leben, dann überleg dir mal und werde Teil von Nushu. Das geht ganz easy. Melde dich einfach für den Newsletter an oder die kostenlose Meet Nushu Session. Da bekommst du dann in 45 Minuten alle Infos rund um die Membership bei Nushu. Und ja, wir freuen uns auf euch und dir alles Liebe, Rebecca.
Danke dir. Bis bald.